Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind letzte Woche gestartet mit unserer neuen Predigtreihe zum Thema und zum Buch Nehemia. Und wir haben letzte Woche schon mal so ganz grob geschaut, worum es denn in diesem Buch geht. Also das ist ein Buch über eine Person und diese Person, die benutzt Gott, um die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und diese Person, die baut nicht nur die Stadt Jerusalem wieder auf, nicht nur die Stadtmauer Jerusalem, sondern die Person, die versucht auch ein Volk wieder zu einen. Und wir haben dann letzte Woche auch gesehen, dass das eigentlich gar nicht ein Buch von Tagebucheinträgen einer Person ist, sondern dass es eigentlich eine Geschichte ist, eine Geschichte der Hoffnung, die Gott selbst schreibt. Also Gott, der macht in diesem Buch deutlich, dass er sein Volk nicht allein gelassen hat, obwohl sie Mist gebaut haben, obwohl sie den Karren richtig gegen die Wand gefahren haben, macht dieses Buch deutlich, dass Gott ja dem Volk einen Hoffnungsschimmer gibt, Hoffnung gibt, dass Gott ein Gott ist, der wieder herstellen möchte, der wieder reparieren möchte. Und diese Baustelle Jerusalem, die soll wieder beseitigt werden. Es soll wieder das Leben florieren und es soll wieder das Volk geeint. Und letzte Woche haben wir auch gesehen oder haben schon mal so einen Blick darauf werfen können, dass diese Geschichte Nehemias und diese Geschichte der Hoffnung, die Gott schreibt, nicht nur eine Geschichte für damals war, sondern eine Geschichte ist, die auch uns heute betrifft. Also auch wir haben eine Lebensmauer, die vielleicht von Rissen, manche sind größer, manche sind kleiner, von Löchern auch gefüllt sind, und auch da möchte Gott wiederherstellen. Auch unsere Gemeinde und unsere Stadt ist von Löchern geprägt, von Rissen geprägt. Manche sind größer, manche sind kleiner. Aber auch für die Stadt und für unsere Gemeinde ist dieses Buch eine Geschichte der Hoffnung. Und wir wollen uns heute die ersten 4 Verse von diesem Buch anschauen. Und ich würde euch einladen, jetzt einfach mal einzutauchen in die ersten 4 Verse. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt das gerne auf in euren Bibeln. Ansonsten haben wir die auch hier vorne mit dabei. Lohnt sich immer, auch seine eigene Bibel mitzunehmen. Wenn ihr keine habt, dann kommt nachher auf uns zu, dann verpassen wir euch noch eine. Das ist auf jeden Fall nicht das Problem. Und ich lese jetzt erstmal die ersten 4 Verse des Buches Nehemias vor. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Die Geschichte Nehemias, die beginnt also damit, dass er in der Burg Susa war, im Monat Kislev, im 20. Jahr der Regierung von König Artaxerxes. Und ich weiß, dass ihr alle wisst, was das alles bedeutet, was dieser Monat Kislev ist, wann dieses 20. Jahr vom König Artaxerxes ist. Mir hilft das, wenn ich Informationen für mich selber nochmal laut ausspreche, deswegen spreche ich die jetzt hier nochmal aus. Und ihr könnt einfach mal abgleichen, ob das genau das Gleiche ist, was ihr gedacht habt. Also dieser Monat Kislev, von dem wir hier gelesen haben, das ist das, was für uns heute so die Zeit also zwischen November und Dezember ist. Also Winter. Und Susa, die Stadt Susa, beziehungsweise die Festung in Susa, das ist die Winterresidenz von den Königen damals gewesen. In unserem Fall jetzt von diesem König Artaxerxes. Wo ist Susa? Ich weiß, dass ihr das wisst. Ich mache mir das selber nur nochmal klar. Das ist im heutigen Iran. Und zwar ungefähr so 240, 250 Kilometer nördlich vom Persischen Golf. Und wenn ihr wisst, wo der Iran so ist und schaut, Israel und Jerusalem, das sind ungefähr Luftlinie so 1200 Kilometer. Also ziemlich weit weg eigentlich vom Hauptschauplatz unseres Buches. Und dieses 20. Regierungsjahr, die Leute, die haben damals ein bisschen einen anderen Kalender gehabt, aber das ist ungefähr das, was wir heute mit dem Jahr 445 vor Christus beschreiben würden. Also wir haben jetzt bald November, Dezember 2015 Und wenn wir jetzt ein bisschen rechnen, dann ist diese Geschichte Nehemias ungefähr 2460 Jahre her. Und vor, also ziemlich genau 2460 Jahren kam Hanania, das ist ein Bruder von diesem Nehemia, mit ein paar anderen Kollegen aus diesem 1200 Kilometer entfernten Jerusalem nach Susa. Und das war eine Reise von, naja, ich würde heute mal, oder ich würde schätzen, circa 70 Tagen. Die waren 70 Tage ungefähr, Minimum, unterwegs, um von Jerusalem nach Susa zu kommen. Und der Nehemia, der freute sich sicherlich, dass sein Bruder wieder da ist, dass er seinen Bruder endlich mal wieder sehen kann. Und der kommt dann aber ziemlich schnell zur Sache, der Nehemia. Der fragt dann, wie geht's? Aber der fragt nicht, also wie geht's dir persönlich oder wie war die Reise oder waren die Kamele bequem oder hattet da Stau auf der Reise oder eine Baustelle unterwegs. Das scheint den Nehemia eigentlich gar nicht so zu interessieren, sondern er kommt ziemlich schnell zur Sache und fragt, wie geht's den Menschen in Jerusalem und wie geht's der Stadt Jerusalem? Und Nehemia, der stellt eine ehrliche Frage und der bekommt eine ehrliche Antwort. Und der Hanania, der Bruder von Nehemia, der sagt, Nehemia, es sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Die Leute, die aus der Gefangenschaft vor ein paar Jahrzehnten zurück nach Jerusalem gekommen sind, denen geht's mies. Die leben im großen Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems liegen da nieder und die Tore sind verbrannt. Okay, was bedeutet das? Die leben im großen Unglück und in Schmach. Die Leute, die aus der Gefangenschaft zurück nach Jerusalem gekommen sind, die haben sozial gesehen einen ziemlich schlechten Stand gehabt. Also die sind da als Minderheit wieder in ihre Stadt, in ihr Land gekommen und da waren ganz viele andere Menschen, die sie untergebuttert haben. Also der soziale Stand der Israeliten, die zurückgekehrt waren, war katastrophal. Es gab keine Gerechtigkeit. Die Richter, die es gab, die haben die Israeliten ungerecht behandelt. Die Essensausgabe, die damals in der Stadt Jerusalem so geschah, die war aus Sicht der Juden absolut katastrophal. Die haben teilweise gehungert. Es war einfach, sie haben sich in dieser Stadt nicht wohlgefühlt aufgrund von Unterdrückung und von fremden Mächten, die da einfach noch waren. Dieses Wort Schmach, sie lebten in Schmach, das deutet so ein bisschen auf ihren geistlichen Zustand hin. Also das Volk Israel, das war auf dem Papier noch Gottes Volk, aber dementsprechend haben sie in Jerusalem nicht gelebt. Also sie waren Gottes Volk, aber der geistliche Zustand der Leute, die dort waren, war miserabel. Und als wenn das alles nicht genug gewesen wäre, war auch noch die Mauer und die Stadt kaputt, relativ schlecht bewohnbar. Und wenn man sich das mal überlegt, damals war so eine Stadtmauer und vernünftige Tore, das war lebensnotwendig. Also die Leute haben in Gefahr gelebt, dass jeden Tag irgendwelche Räuberbanden in die Stadt kommen. Die Mauern waren niedergerissen, die Tore waren kaputt und dadurch rauschen und morden und rauben und vergewaltigen und schreckliche Dinge tun. Also die Leute lebten sozial, geistlich in einer Katastrophe und sie hatten jeden Tag Angst, dass ja ihnen ihr Leben genommen wird. Das waren keine guten Nachrichten für Nehemia. Und Nehemia, der reagiert dann in Vers 4, da lesen wir dann, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Man liest da oft ganz schnell rüber über diese Verse. Und ich habe mich jetzt, naja, die Woche ein bisschen damit beschäftigt. Und ich bin irgendwie, als ich das ein paar Mal gelesen habe, bin ich ins Fragen gekommen. Wieso reagiert Nehemia so, wie er dort reagiert? Wieso kann er sich nicht halten, muss sich hinsetzen und trauert tagelang, weint und fastet und betet? Was ist es an dieser Antwort, die der Hanania gerade gebracht hat, was ihn so reagieren lässt? Eine Antwort könnte sein, dass er gar nicht wusste, wie es um Jerusalem steht. Also der Hanania, sein Bruder, der kommt und erzählt ihm, ey, Nehemia, es sieht nicht gut aus in Jerusalem. Und Nehemia, der denkt, was? Das wusste ich ja gar nicht. Und daraufhin hat er so reagiert, wie er reagiert hat. Also aus Unwissenheit. Da habe ich dann ein bisschen nachgeforscht und überlegt, das kann es nicht sein. Nehemia wusste, wie es mit der Stadt Jerusalem und mit dem Volk aussieht. Die Stadt Jerusalem, die lag schon seit 142 Jahren in Schutt und Asche. Das wusste jeder. Das hat er von seinen Eltern mitbekommen. Das hat er aus den Geschichtsbüchern gelernt. Der wusste, wie es um Jerusalem steht. Das ist genauso, als wenn ich jemanden fragen würde, irgendeinen Griechen vielleicht, wie geht's Griechenland? Wie geht's Athen? Wie geht's den Menschen dort? Und der sagt mir, Simon, das sieht nicht gut aus. Die Leute, viele von den Menschen dort sind arm. Die leben in unsicheren Verhältnissen. Es sieht nicht gut aus. Und dann sag ich, ja, das ist schlimm, das ist katastrophal, aber das haut mich nicht so vom Hocker, weil ich das weiß. Ich sehe das in den Nachrichten, ich kann das in der Zeitung lesen, ich weiß, wie es Griechenland geht. Also diese Antwort hätte mich nie so umgehauen. Und deswegen ist es verwunderlich, warum Nehemia so reagiert, wie er reagiert. Die einzige Erklärung, warum er sich hinsetzen muss, er sich nicht mehr halten kann, er tagelang weint und fastet und betet, ist, dass er eine Antwort bekommen hat, mit der er nicht gerechnet hat. Hanania hat ihm etwas gesagt, womit Nehemia nicht gerechnet hat. Ich erinnere mich an die Tage, an denen meine Oma und mein Opa gestorben sind. Bei meiner Oma war es relativ absehbar, dass sie irgendwann sterben würde. Sie war krank. Bei meinem Opa war das ziemlich krass, also ganz schnell. Es waren keine Anzeichen irgendwie da, er war alt, okay. Aber das ist ja eigentlich noch kein Grund, weswegen man unbedingt sterben muss. Also ich erinnere mich noch an diesen Tag. Ich kam gerade aus der Schule und ich habe gedacht, dass das Leben so den Gang nimmt, wie es immer gelaufen ist. Also ich dachte, wenn ich nach Hause komme, dann wartet meine Mutter mit dem Essen auf mich. Ich esse und dann mache ich brav meine Hausaufgaben. So wie ich das immer gemacht habe. Und das wusste ich. Und nichts hätte so krasse Reaktionen in mir hervorbringen können. Also ich wusste, was auf mich zukommt. Ich wusste, was Sache ist. Das hat mich nicht berührt. Es war nichts Neues für mich. Als aber an diesem Tag meine Mutter kam und mir sagte, dass Opa heute gestorben ist, hat mich das natürlich gewissermaßen aus der Rolle geworfen und Emotionen und Gefühle in mir freigesetzt, die ich sonst nie hätte erleben und spüren können. Das war etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und das war das Einzige an diesem Tag, was mich solche Gefühle hat empfinden lassen. Und so muss das auch mit Nehemia gewesen sein. Der wusste, dass es Jerusalem schlecht geht. Das hätte ihn niemals so niedergeworfen, sondern er hat eine Antwort bekommen, mit der er nicht gerechnet hat. Jetzt ist natürlich die Frage, mit was hat er denn gerechnet? Wenn er das wusste, was hat ihn so umgehauen an dieser Antwort seines Bruders? Und da haben wir letzte Woche ja auch schon ein bisschen von gehört. Also Gott, der hat sein Volk niemals aus den Augen gelassen. Gott hat dem Volk Israel immer einen Hoffnungsschimmer gegeben. Der hat durch die Propheten immer gesagt, trotz der Schuld, trotz der Sünde, die das Volk Israel begangen hat, wird Gott das Volk immer halten. Gott wird das Volk immer lieben. Gott wird das Volk auch immer wieder, der wird das aus den Enden der Erde, wird er das sammeln und wieder vereinen. Das war etwas, das haben die Propheten immer wieder gesagt. Und das war auch etwas, wo Gott denn ja anscheinend mit angefangen hat. Als er dann Esra und Zerubabel, das waren ja die ersten zwei Konvois, die aus der Gefangenschaft ein paar Jahre vor Nehemia schon wieder zurück nach Jerusalem und nach Israel gezogen sind, damit hat Gott ja angefangen. Gott hat angefangen, das, was er verheißen hat, wahrzumachen. Und also jetzt unsere Geschichte vor 2460 Jahren, als Nehemia da in Susa war, da war es schon 13 Jahre her, dass Esra zurückgezogen ist nach Jerusalem, nach Israel. Und es war 90 Jahre her, dass der Zerubabel schon aus der Gefangenschaft wieder nach Israel gezogen ist. Also eine ziemlich lange Zeit. Und der Esra und der Zerubabel, die haben versucht, das Volk wieder zu einen. Die haben versucht, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Bei dem Tempel haben sie es geschafft. Das hat der Zerubabel gemacht. Da hat er ungefähr 20 Jahre für gebraucht. Der Tempel stand schon 70 Jahre, als unsere Geschichte hier passiert. Eine lange Zeit. Esra war 13 Jahre schon da. Und wenn wir jetzt mal überlegen, es ist ungefähr 70 Jahre her seit dem Zweiten Weltkrieg. Vieles ist kaputt gebombt worden. Es war eine große Zerstörung in unserem Land, auf der ganzen Welt. Und wir wissen es aus unserem Land, es hat ein paar Jahre gedauert und fleißige, starke Menschen haben die Ruinen wieder aufgebaut. Natürlich ist das Emotionale noch nicht ganz wieder aufgebaut, aber unsere Landschaft, unsere Städte, die funktionieren wieder. Und das hat, natürlich hat das Jahre gedauert, aber das hat keine 70 Jahre gedauert. Also man könnte denken, es ist genug Zeit, eine einzige Stadt in 90 oder 70, sogar in 13 Jahren wieder aufzubauen. Und das ist das, womit Nehemia gerechnet hatte. Nehemia war schockiert über die Nachricht, weil er gedacht hatte, dass Gott durch Esra und Zerubabel schon viel mehr getan hat, als er dann gesehen hat. Und das war es, was den Nehemia so hat schockieren lassen. So verzweifelt war er nicht, aber in Trauer gestürzt hat, in Leid gestürzt hat. Er dachte, es sähe anders aus mit Jerusalem. Und das finde ich interessant. Was sagt uns nämlich das über diesen Nehemia? Das sagt uns über Nehemia, dass das ein Mann war, der so ein krasses Vertrauen, so einen festen Glauben und so eine krasse Erwartungshaltung in Gott und in seine Verheißungen hatte. Der hat geglaubt und vertraut, dass Gott seine Verheißungen wahrmacht. Okay, Gott hat sie anders wahrgemacht, als er gedacht hatte. Aber er hat an Gott und an all das, was Gott gesagt hat, festgehalten, vertraut und hat damit gerechnet, dass Gott wiederherstellt, dass Gott das Volk wieder ein, dass Gott die Stadt wieder aufbauen wird und alles wieder gut machen wird. Und versteht mich nicht falsch, also Esra und Zerubabel, das ist ja nicht, dass die gar nichts auf die Reihe gekriegt haben. Die haben eine ganze Menge geschafft. Und die haben Dinge vorbereitet, auf die Nehemia dann später aufbauen konnte. Aber Nehemia hat eigentlich gedacht, dass schon mehr passiert worden wäre. Und als er dann die Frage stellt, seinem Bruder und den anderen, wie geht's? Wie geht's der Stadt? Wie geht's den Menschen? Und er diese Antwort bekommt, dass es immer noch so aussieht, wie es schon seit 142 Jahren aussieht. Das hat ihn erschüttert. Ich finde aber auch interessant, dass Nehemia nicht verzweifelt. Als er also mitbekommt, dass Gott vielleicht ein bisschen anders geplant hat und ein bisschen anders das Ganze erfüllen lässt, wie er sich das gedacht hat, da kommt Nehemia nicht und sagt, okay, Pech gehabt, Gott will anscheinend doch nichts mit seinem Volk zu tun haben, dann bleibe ich eben hier in Susa und trinke für den Rest meines Lebens den Wein des Königs. Auch nicht schlecht, ich habe hier ein gutes Leben, wunderbar, Gott soll machen, was er will, ist mir egal. Nein, das sagt er nicht, sondern er hält an diesem Vertrauen, an dieser Erwartungshaltung fest und geht ins Gebet, geht tagelang ins Gebet und trauert tagelang um die Menschen und um die Stadt. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Nehemia, der Name Nehemia bedeutet. Dieser Name bedeutet, Gott tröstet. Und das ganze Buch ist eigentlich eine Erfüllung dieses Namens und dieser Verheißung. Gott tröstet. Gott tröstet dann nämlich Nehemia. Gott tröstet das Volk und Gott stellt wieder her. Und da werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten noch viel intensiver mit beschäftigen und es wird spannend. Aber alles beginnt mit der Frage, wie geht's? Alles beginnt mit der Frage, die nicht oberflächlich gestellt ist, sondern die im vollen Vertrauen und in voller Erwartungshaltung an Gott gestellt wird. Und wir wollen uns auch diese Woche diese Frage stellen, wie geht's? Wir wollen uns diese Frage stellen, wie geht's meinem persönlichen Glauben? Wie geht's unserer Gemeinde und wie geht's unserer Stadt? Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal oder wann ihr euch das letzte Mal die Frage gestellt habt, wie geht's denn meinem persönlichen Glauben? Wie geht's? Wo sind vielleicht Risse und Löcher in meinem Leben? Wie geht's meinem persönlichen Glauben? Und Gottes Wort, das fordert uns an vielen Stellen auf, unseren Glauben mal auf den Prüfstand zu stellen. Wir sollen zum TÜV gehen mit unserem Glauben und wir sollen uns überprüfen lassen, wie es denn steht und wo vielleicht Risse und Löcher sind, die Gott wiederherstellen möchte. Und vielleicht sitzt du da jetzt und denkst, alles wunderbar, meinem Glauben geht's gut. Das ist schön, das freut mich für dich. Ich mach dir trotzdem Mut, es schadet ja nichts. stell dir trotzdem mal die Frage, wie geht's deinem persönlichen Glauben? Und schau mal, ob du nicht vielleicht doch die Risse und Löcher in deiner Lebensmauer mit billiger Farbe übergestrichen hast und ob da nicht vielleicht doch Löcher und Risse hinterstecken, die Gott heilen möchte. Wie kann man das tun? Wie kann man seinen Glauben überprüfen? Wie kann man seinem Glauben fragen, wie geht's? Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Das eine, was ich sehr wichtig finde, ist Zeit. Wir müssen uns einmal hinsetzen und müssen uns Zeit nehmen. Das fällt vielleicht gerade den jüngeren Menschen von uns ein bisschen schwerer. Aber da gibt es keine Abkürzung. Wir müssen uns Zeit nehmen, um diese Frage zu stellen. Und da mache ich euch Mut zu, das diese Woche einmal zu tun. Nehmt euch mal Zeit und fragt, wie geht's eurem persönlichen Glauben? Und dann kommt ins Gebet. Bittet Gott und fragt ihn, Herr, zeige mir, wo Löcher und Risse in meinem Leben sind. Vielleicht werden wir überrascht sein, wo diese Löcher und diese Risse sind. Vielleicht werden wir überrascht sein, oh, so schlimm ist das ja gar nicht, wie ich das dachte. Vielleicht werden wir aber auch erleben und sagen, oh, es sieht doch katastrophaler aus, als ich eigentlich gedacht habe. Unerlässlich ist Gottes Wort, wenn wir uns fragen, wie es unserem Glauben geht. Lest die Bibel regelmäßig und nimmt die Bibel in die eine Hand und habt euer Leben in der anderen Hand und schaut, wie deckt sich das. Alles, was in der Bibel steht und wenn ihr euer Leben darüber haltet und was nicht damit übereinstimmt, das sind Löcher und Risse, die Gott reparieren und wiederherstellen möchte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Bibel schauen und schauen, wie sich Gott das eigentlich mit unserem Leben vorgestellt hat, wie Gott sich das mit unserem Glauben vorgestellt hat. Und als Wichtigstes würde ich sagen, ist, schau auf Jesus. Denn im Endeffekt ist es Jesus, der eure Löcher und eure Risse wiederherstellen und reparieren wird. Wir können das nicht. Genauso wie Nehemia das nicht alleine hingekriegt hat, sondern Gott hat Nehemia benutzt, um die Stadt wiederherzustellen, um die Baustellen zu reparieren. Und genauso wird Jesus in uns und durch uns die Löcher und die Risse, die er uns zeigt, wiederherstellen und reparieren. Ist es nicht manchmal so, dass wir diesen Gedanken haben, es wird sich sowieso nichts ändern? In meinem Leben wird sich sowieso nichts ändern. Da sind meine Lieblingssünden, da komme ich nie von weg. Da ist dies und jenes, was ich nicht unter die Füße kriege, da wird sich nichts dran tun. Oder da ist die oder jene Beziehung mit dem und dem, da wird sich nie was dran ändern. Und da mache ich euch Mut, habt dieses Vertrauen und diese Erwartungshaltung wie Nehemia, der davon ausgeht, der damit rechnet, der darauf vertraut, dass Gott seine Zusagen in seinem Wort auch wahr macht. Es geht ja nicht um die Frage, wie er das tut. Das war bei Nehemia auch anders. Er hat sich das anders vorgestellt, als es dann passiert ist. Aber er hat nicht an dem Ob gezweifelt. Er hat nicht daran gezweifelt, ob Gott überhaupt irgendwas tut, sondern er hat darauf vertraut. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr, wenn ihr die Frage stellt, wie geht's meinem Glauben, dass ihr das mit dem Vertrauen, mit der Erwartungshaltung macht, dass Gott da auch wirklich was tut. In der Bibel stehen so viele Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ihr euch noch an den Epheserbrief erinnert, den wir eine lange Zeit durchgemacht haben. Da stand ganz am Anfang, wir sind gesegnet mit jeder himmlischen, mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Mit jeder Segnung sind wir gesegnet. Nur ein paar Verse weiter steht, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und noch 2-3 Verse später steht, dass die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, dass die in unserem Leben am Wirken ist. Noch ein paar Verse später, da lesen wir davon, dass Jesus uns unsere schmuddeligen, dreckigen, mit Sünde infizierten und beschmutzten Kleider ausgezogen hat und uns weiße Kleider angezogen hat. Und wir können die ganze Bibel von vorne, von jeder Seite, von der ersten Seite bis zur letzten Seite durchgehen und wir sehen nur Verheißungen über Verheißungen, was Gott alles in uns und durch uns tun möchte. Und ich glaube, da haben wir nicht die Möglichkeit, klein von Gott zu denken. Ich glaube, dass Gott ein großer Gott ist und dass Gott Großes tun möchte, auch in unserem Leben. Und ist es nicht oft so, dass wir uns mit weniger zufrieden geben, dass wir irgendwie in einer kleinen Straßenpfütze spielen, weil wir uns nicht vorstellen können, wie das Spielen am Meer ist? Ich glaube, dass Gott Großes in jeden von euch hineingelegt hat und dass er Großes und viel und mächtige Sachen in eurem Leben bewirken möchte. Und lasst uns nicht klein von Gott denken. Wir wollen uns auch die Frage stellen, wie geht's unserer Gemeinde? Auch hier müssen wir ehrlich fragen und ehrliche Antworten erwarten. Und ich glaube, dass wir, wenn wir diese Frage stellen, vielleicht auch Dinge als Antwort bekommen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Dass es uns vielleicht auch so geht wie Nehemia, der etwas anderes erwartet hat und der in Trauer fällt, der Leid trägt, vielleicht sogar tagelang und wochenlang und monatelang. Aber ich glaube, erst wenn wir erwartungsvoll die Frage stellen können, wie geht's denn meiner Gemeinde, erst dann können wir auch motiviert sein, uns in diese Gemeinde zu investieren. Und auch in der Bibel stehen viele Verheißungen, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Da haben wir uns auch ganz viel im Epheserbrief angeschaut, dass Gott die Gemeinde baut, dass Jesus die Gemeinde baut und dass er die einzelnen Steine benutzt und daraus einen Tempel baut. Und das ist der Tempel, wo Gott drin wohnt. Gott möchte in dieser Gemeinde wohnen. Und Gott, der lebt nicht in der Bruchhütte, in der Bruchbude. Der lebt in einem schönen Tempel. Und er will aus uns diesen schönen Tempel machen. Und es liegt die Verheißung darauf, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft ist, wo Liebe, wo Annahme, wo Wertschätzung, wo Rücksichtnahme, wo Vergebungsbereitschaft gelebt wird. Und ich glaube, da möchte Gott uns gebrauchen, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Wir wollen uns auch diese Woche die Frage stellen, wie geht's unserer Stadt? Die Stadt, die soll auch nicht einfach brach da niederliegen. Uns kann es und soll es nicht egal sein, wie es unserer Stadt geht. Und auch hier, lasst uns eine Bestandsaufnahme machen von unserer Stadt. Wie geht's denn unserer Stadt? Und lasst uns erwarten, wie Nehemia erwartet hat, dass Gott wiederherstellt, dass Gott repariert. Und schon immer, seit es die Gemeinde gibt und auch schon seit es das Volk Israel gibt, hat Gott die Stadt oder das Land, mit dem die Gemeinde oder das Volk Israel zu tun hatte, benutzt, um wiederherzustellen, um Dinge, die kaputt sind, wieder heil zu machen. Und ich freue mich darüber, dass manche von euch, diesen Ruf schon gehört haben. Die gehen in die Stadt und die fragen, wie geht's denn der Stadt? Die haben diese Frage ehrlich gestellt und die haben von Gott gezeigt bekommen, wo die Löcher und die Risse in unserer Stadt sind. Und ihr seid Nehemias, die in die Stadt gehen, in die Stadt Bayreuth und dort, wo die Löcher und die Risse sind, repariert und wiederherstellt. Und nochmal, das seid nicht ihr, die ihr das tut, sondern das ist Gott, der das durch euch tut. Und das ist so schön zu sehen, dass es da einige schon gibt, dass es da Hoffnungsschimmer gibt hier bei uns in der Gemeinde, wo Dinge vorwärts gehen, wo Leute diese ehrliche Frage stellen. Letzte Woche sind einige von euch hier nach vorne gekommen und die haben ihren Namen hier drauf geschrieben. Und ihr habt damit zum Ausdruck gebracht, dass ihr ja solche Steine sein wollt, die Gott repariert und die er wieder einsetzt. Womit er die Mauer baut, womit er die Gemeinde baut, womit er die Stadt baut. Und das ist ein richtig, richtig super Start gewesen. Und ich wünsche mir, dass wir darauf aufbauen können. Dass wir uns immer wieder auch neu motivieren lassen, uns einzusetzen und uns reparieren und wiederherstellen zu lassen. Und dass wir das erwartungsvoll tun. Ich lade euch ein, dass ihr das diese Woche einmal zulasst. Dass ihr euch diese Woche einmal auf diesen drei Ebenen die Frage stellt, wie geht's? Wie geht's meinem persönlichen Glauben? Wie geht's meiner Gemeinde? Und wie geht's meiner Stadt? Und um euch eine Hilfe zu geben, dass ihr euch daran erinnert, werden nachher am Ausgang ein paar Leute stehen und die werden euch eine Karte in die Hand geben. Auf dieser Karte, da stehen diese Gedanken nochmal drauf, die Fragen auch nochmal drauf. Und ich mache euch Mut, dass ihr euch ein, zwei von diesen Karten mitnimmt und die dort positioniert, wo ihr daran erinnert werdet. Ich weiß nicht, vielleicht pinnt ihr sie in euer Auto an den Lüftungsschlitz und fahrt erwartungsvoll und betend durch diese Stadt und fragt euch, wie geht's denn meiner Stadt? Vielleicht legt ihr euch diese Karten auch neben eure Zeitung und wenn ihr morgens in dem Regionalteil, in dem Stadtteil blättert, dann schaut ihr manchmal drauf und fragt, wie geht's denn eigentlich meiner Stadt? Oder ihr nehmt diese Karte, legt sie in eure Bibel und wenn ihr euch dann die Zeit mal nehmt, dann fragt ihr euch, wie geht's denn meinem persönlichen Glauben? Oder ihr fotografiert euch das Ding ab und macht euch da so einen Hintergrund auf dem Computer oder auf dem Smartphone für diese Woche und lasst euch immer wieder daran erinnern, wie geht's denn mir, wie geht's meiner Gemeinde und wie geht's denn meiner Stadt? Also ich frage mich, was passieren würde, wenn wir diese Woche uns alle diese Frage stellen, erwartungsvoll diese Frage stellen. Ich glaube, wir würden uns und wir würden die Gemeinde und wir würden die Stadt nicht wiedererkennen, wenn wir anfangen, erwartungsvoll zu fragen, was Gott tun möchte in dieser Stadt, wo die Löcher und die Risse sind. Und wenn Gott anfängt, da zu stopfen und da zu reparieren und da wieder herzustellen, wir können uns nicht vorstellen, was passieren wird. Und lasst uns groß denken, groß auch über unseren Gott denken, der so viel versprochen hat und so viel verheißen hat in seinem Wort. Wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir gemeinsam Lieder singen. Und das erste Lied, was wir singen werden, das kennt ihr schon, das ist dieses Lied Gott unserer Städte. Und auch das soll ein Lied sein, was unsere Erwartung ausdrückt. Wir erwarten, dass Gott der Herr dieser Städte ist, der Gemeinde, unseres persönlichen Lebens, auch der Herr unseres Landes, der Herr der Welt. Das ist er. Ob die Leute da draußen, vielleicht auch teilweise hier drin, das so sehen oder nicht sehen, das ändert nichts an der Tatsache, dass er Herr ist. Die ganze Bibel ist voll, gerade die Psalmen, die Lieder, die sind voll davon, dass da gesagt wird, Gott ist Herr der Völker, der Nationen, des Volkes Israel und der Menschen. Ob sie das wollen oder nicht, es ist einfach so. Und wir wünschen uns, dass sie es erkennen. Ich bete und dann lasst uns in dieses Lied einsteigen und in die anderen Lieder und lasst uns fragen, wie geht's uns, der Gemeinde und unserer Stadt. Danke, Vater, dass du ein guter Gott bist, der ein Gott ist, der Hoffnung schenkt und ein Gott, der wiederherstellen möchte, der reparieren möchte. Danke, dass wir so viel Informationen, so viele Beispiele auch in deinem Wort haben und davon lernen können, auch für unser Leben heute. Danke, dass du damals mit Nehemia das Volk Jerusalem, das Volk Israel und die Stadt Jerusalem wiederhergestellt hast. Danke, dass du deine Verheißungen wahrgemacht hast und dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen dürfen, der nicht irgendetwas sagt und nicht tut, sondern der etwas sagt und das ganz bestimmt tut. Möchte ich bitten, dass du uns diese Erwartungshaltung schenkst, dieses Vertrauen auf dich, dass du auch in unserem Leben wiederherstellst und reparierst, dass du auch in unserer Gemeinde reparierst und wiederherstellst und das Gleiche für unsere Stadt tust. Möchte ich bitten, dass du uns diese Woche begegnest, dass du uns aufzeigst, wo Dinge im Argen liegen, aber dass du uns nicht verzweifeln lässt, sondern dass im Gegenteil wir davon motiviert werden, weil du Verheißungen gegeben hast. Möchte ich bitten, dass du jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass du ihn segnest und mit ihm gehst in diese kommende Woche, ihn erinnerst, dort, wo es nötig ist und dass du uns hilfst, uns auch Zeiten frei zu schaufeln, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und zu fragen, wie es geht. Amen.